IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
Wir unterstützen dabei, Waffeln knuspriger zu machen. Oder auch die Bräunung von Keksen können wir beeinflussen, dass man eine gleichmäßige Bräunung zum Beispiel hat.
Man kann Bäcker fragen, was hast du in deinen Produkten drin? Zum Teil wissen sie es selber nicht.
Backhilfsstoffe machen Brot saftiger, knuspriger, schön braun oder auch länger haltbar. Und die Vermutung steht im Raum, dass sie auch Allergien mit befördern könnten. Wir sind dem nachgegangen. Außerdem, die meisten Kinder und Jugendlichen fühlen sich körperlich und seelisch sehr gesund. Aber eben nicht alle. Wir stellen eine große Jugendgesundheitsstudie vor.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
Wie geht's dir so? Wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Wie gesund fühlst du dich? Wie viel bewegst du dich draußen? Was isst du? So in diese Richtung gehen Fragen, die Kindern und Jugendlichen gestellt werden in der sogenannten HBSC-Studie. Das Kürzel steht für Health Behavior in School-Aged Children. Eine der größten internationalen Jugendgesundheitsstudien mit mehreren tausend 11- bis 15-Jährigen in fast 50 Ländern. Und die Befragung wird alle 4 Jahre wiederholt. Dadurch kann man längere Entwicklungen gut beobachten. Einer der Autoren ist Professor Matthias Richter von der Technischen Universität München. Und die gute Nachricht ist, die große Mehrheit der 11- bis 15-Jährigen in Deutschland fühlt sich gesund, nämlich 84%. Und noch mehr, nämlich 87%, sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Klingt schon mal schön. Dazu kommt, dass dieses Ergebnis nicht schlechter ist als vor der Pandemie. Finde ich jetzt überraschend und ist doch erstmal ein Grund zur Freude, oder Herr Richter?
Die Einschätzung teile ich völlig. Also wir waren selber positiv überrascht, dass nach dieser doch schweren Corona-Zeit die gesundheitliche Lage der Kinder und Jugendlichen so positiv von ihnen eingeschätzt wird. Das war ein sehr positives Ergebnis für uns.
Und auch die Unterschiede zwischen sozial schlecht gestellten Kindern, Jugendlichen und Kindern aus reichen oder bildungshohen Schichten, diese Unterschiede haben sich zumindest nicht vergrößert. Ist das richtig?
Auch das ist ein positiver Aspekt. Man muss sicherlich berücksichtigen, also die Mittelwerte, die Sie gerade so berichtet haben, das ist in der Gesellschaft natürlich sozial ungleich verteilt. Also die Werte für Kinder und Jugendlichen, die aus eher sozial benachteiligten Haushalten kommen, die sind dann schon deutlich schlechter, aber es gibt zumindest keine Verschlechterung durch die Corona-Krise. Auch das hat uns positiv gestimmt. Was aber bleibt, sind diese sozialen Ungleichheiten in der Gesundheit. Leider.
Warum ist das so? Warum können wir da nichts verbessern? Also nicht verschlechtern, damit kann man sich ja dann doch eigentlich nicht zufrieden geben.
Wir haben in den letzten Jahren in Deutschland ja erlebt, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Und wir erleben mit den Daten unserer Studie, und da sehen wir es, dass sich genau diese Schere auch auf die gesundheitliche Lage der Kinder und Jugendlichen auswirkt. Wenn man sich die Mittelwerte anschaut, irgendwie, dass ungefähr jedes dritte, jedes vierte Kind gesundheitlich beeinträchtigt ist, diese Zahlen springen natürlich deutlicher auch nach oben, wenn man sich irgendwie den Vergleich von gesellschaftlich oben und gesellschaftlich unten anguckt. Und da sieht man dann schon, dass es dann so sagen 30%, 40%, 50% sind, die aktuellen Bewegungsempfehlungen nicht erfüllen, die über multiple psychosomatische Beschwerden berichten, sich auch überhaupt nicht gesund ernähren und leider auch irgendwie Opfer von irgendwie Mobbing in der Schule sind. Also das sind schon doch deutlich höhere Zahlen, als wenn man den gesellschaftlichen Mittelwert nimmt.
Um eine Sache rauszugreifen, was ich frappierend finde, nur jedes zehnte Mädchen und nur jeder fünfte Junge, jetzt ganz unabhängig von der sozialen Schicht, bewegt sich ausreichend jeden Tag. Das ist jetzt nicht ganz neu und trotzdem bin ich wieder erschrocken.
Dieses Erschrecken liegt auch auf meiner Seite. Also der Trend zeigt sich ja leider auch, dass die Bewegungsempfehlungen nicht nur nicht erfüllt werden, sondern dass in der Tendenz die Zahlen leider auch runtergehen, und besonders bei Mädchen. Die Tendenz auch jenseits der Corona-Krise ist leider so, dass es den Kindern deutlich an Bewegung fehlt und wir nach wie vor nicht wissen, wie kriegen wir die Kinder aus ihren Kinderzimmern raus, auf die Straße, auf die Spielplätze, in die Parks. Da fehlt uns aktuell leider noch das Wissen.
Haben Sie eine Erklärung für diesen großen Geschlechterunterschied zwischen Jungs und Mädels?
Das ist zum Teil auch bedingt durch die Sozialisation, dass Mädchen öfter auch sich mit ihren Freunden treffen, Zeit mit dem Handy verbringen. Jungs werden grundsätzlich aktiver erzogen. So seltsam das vielleicht auf den ersten Blick auch wie erscheinen mag. Jungs toben gerne, sind körperlich aktiver. Mädchen sind grundsätzlich eher ruhiger, entspannter und verarbeiten ihre Probleme auch eher innerlich. Während Jungs vielleicht durch das Toben, durch das Raufen, durch das Sportmachen einen Teil dieser Probleme bewältigen können.
Aber habe ich Sie richtig verstanden, das ist auch eine Sache der Erziehung, ob Mädchen auch gerne toben?
Sicherlich auch. Also Mädchen wird doch eher ein eher passiveres Verhalten wie anerzogen. Und das ist bei Jungen einfach anders.
Wenn alle paar Jahre die PISA-Studie rauskommt, wo es um intellektuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten, Mathe, Deutsch, Englisch und so weiter geht, da ist dann die Rührigkeit nach den Ergebnissen in den Kultusministerien immer hoch. Also da versucht man wirklich gleich was zu machen und zu verbessern. Wenn Ihre Studie und die der Kollegen rauskommt, alle 4 Jahre zur mentalen Gesundheit, zu wie geht's mir, wie zufrieden bin ich im Leben, da passiert gefühlt nicht so viel. Oder ist es nur mein Eindruck?
Das ist nicht nur Ihr Eindruck. Also wir sind selber immer erstaunt, dass es im Bereich Gesundheit eigentlich das höchste Gut, was man haben kann, was man als Kind haben kann, was man als Eltern haben kann, dass es so wenig Resonanz hervorruft. Natürlich spielt da sicherlich auch rein, dass irgendwie grundsätzlich geht es den Kindern und Jugendlichen in Deutschland gut. Deutschland befindet sich aber, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, nur im Mittelfeld. Und es bleibt nur zu hoffen, dass eben auch die Gesundheitspolitik, die Familienpolitik unsere Ergebnisse aufgreift und hier tätig wird. Es passiert schon vieles Positives, aber ich glaube, wir müssen stärker sein, damit wir eben genau die Couch-Potatoes irgendwie auch rauskriegen, dass wir den Mädchen psychosoziale Beratungsangebote geben in den Schulen, aber auch zur Unterstützung der Familien, weil die Zahlen für psychosomatische Beschwerden, für eine niedrige Lebenszufriedenheit, die sind einfach zu hoch in unserer Gesellschaft.
Wie schön, wir sind schon in den Lösungsansätzen. Was noch könnte man tun? Welche Schrauben kann man vielleicht auch schnell und mit gar nicht so viel Geld drehen?
Es gibt durchaus Möglichkeiten, ganz schnell auf gesellschaftlicher Ebene oder auf schulischer Ebene zu agieren. In den Medien wird auch sehr oft gesprochen über Lehrermangel. Das ist ein großes Thema, aber denken wir einfach mal an den Sportunterricht. Es kann nicht sein, dass der Sportunterricht so häufig ausfällt. Es kann auch nicht sein, dass wir nach wie vor zu wenig Grünflächen in den Großstädten haben, dass wir zu wenig Spielplätze haben. Das sind alles Möglichkeiten, um die Gesundheit zu fördern, die Aktivität zu stärken. Und gleichzeitig müssen wir darauf schauen, dass wir in den Schulen die Familien unterstützen, die es am dringendsten benötigen. Man darf nie vergessen, dass es eine Investition ist. Eine Investition in die Zukunft, nicht nur für die Gesundheit, sondern für die Gesellschaft an sich.
Mhm. Im Ländervergleich dieser 49 Länder, wo geht's denn den Teenagern am besten?
Grundsätzlich in den skandinavischen Ländern. Es ist einfach von der Sozialpolitik eine andere, die dort herrscht. Es wird wesentlich mehr in Familien, in Arbeit investiert. Und es wird auch darauf geachtet, dass die sozialen Ungleichheiten eben nicht so extrem sind, wie sie vielleicht in Deutschland sind, wie sie auch in manchen osteuropäischen Ländern sind. Es hängt so ein bisschen nach dem Indikator ab, den man sich anschaut, aber man sieht deutlich ein West-Ost, genauso wie Nord-Süd-Abfall. Und die großen Vorbilder, die wir haben, ähnlich wie bei der PISA-Studie, ist eigentlich auch so, wenn man sich Finnland, Schweden, Norwegen anguckt, klar sind das reiche Länder, aber sie schaffen es halt auch, ihren Reichtum anders an die Personen runterzubrechen.
Jetzt haben die schwedischen und die finnischen Kinder sicher auch Handys und hängen gern vom Bildschirm. Trotzdem haben sie konkret eine Idee. Wo läuft's da besser?
Die Zeit, die man irgendwie hat, sowohl in der Familie, also ich rede hier von Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, zwischen geregelten Arbeitszeiten, zwischen den Sozialsystemen, dass es einfach auch ermöglicht, gestresste Eltern, gestresste Lehrer zu unterstützen, dass dort irgendwie auch einfach wesentlich mehr Achtung darauf gelegt wird, wie leben die Kinder? Was ist das Umfeld? Was ist denn sozusagen in der Gemeinschaft, in der Community? Was kann man dort übernehmen? Spielplätze hatte ich genannt, Grünflächen genauso. Wege, Möglichkeiten, sowohl die Familien zu unterstützen, aber auch die Gemeinde zu unterstützen. Das machen wir in Bayern, in vielen Gemeinden schon. Aber ich glaube, hier kann man noch weiter investieren und auch so versuchen, die Kinder einfach gesünder zu erziehen, gesünder leben zu lassen.
Ist es denn dort so, dass schwedische Mütter um 16 Uhr Schluss haben und dann mit ihren Töchtern auf den Bolzplatz gehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genauso müssen Sie sich das vorstellen. Dort ist das familiäre Leben so ausgestaltet, dass es familienfreundlich ist, dass es irgendwie die Lebenslage der Menschen mitnimmt, dass man die Zeit hat, die Ressourcen hat, mit den Kindern rauszugehen, mit den Kindern gemeinsam was zu machen. Die Zeit hat auch ein gesundes Abendbrot und Abendessen zu kochen, irgendwie mit ihnen zu spielen, mit ihnen zu toben. All das sind Möglichkeiten, die wir so in Deutschland in dem Ausmaß noch nicht genutzt haben.
Sagt Matthias Richter von der TU München. Er ist Mitautor einer der größten internationalen Jugendgesundheitsstudien. Wir haben über die aktuellen Ergebnisse gesprochen, die heute veröffentlicht worden sind.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Helmut Nordwig und wir starten mit Recycling von Gold.
Und zwar Gold, das in alten Computern und Handys steckt, da ist ja recht viel drin, aber leider sehr fein verteilt und deswegen nur schwer zurückzugewinnen. Und Schweizer Forscher, die haben jetzt eine neue Methode gefunden, die wirklich unglaublich klingt. Sie nehmen nämlich Molke-Eiweiß.
Moment, Schweiz und Molke, da denke ich eher an Käse?
Ja, richtig. Bei der Käseherstellung bleibt die Molke übrig und die kann man dann mit Säure und Salz behandeln, dann wird aus dem Eiweiß sowas wie Gelatine und das wirkt dann so wie ein Schwamm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, man löst die Computerplatinen auf, auch wieder in Säure. Und in dieses Bad, da taucht man dann diesen Gelatineschwamm ein.
Weil da das Gold ganz dolle verteilt drin rumschwimmt.
Genau, den lässt man eine Weile drin, dann saugt er das Gold praktisch auf und dann kann man das Eiweiß praktisch verbrennen. Übrig bleibt dann ein Goldnugget. Immerhin 1 Gramm aus 40 Computern. Also das rechnet sich durchaus.
Klingt jetzt aber nicht nach Hausgebrauch.
Ist nicht ganz so für dich zu Hause zu brauchen, leider, weil bei diesem Säurebad nämlich giftige Dämpfe entstehen, wenn man die Computerplatinen auflöst. Aber industriell könnte man es durchaus schon gut einsetzen.
Klingt praktisch.
So, jetzt geht's ins spanische Mittelalter und nochmal zu Computern, aber zu Computern, die es damals gab.
Okay.
In der Epoche der Mauren, der islamischen Blütezeit in Spanien. Al-Andalus haben die ja das Land auch genannt. Und die hatten schon sowas wie Computer für die Himmelsbeobachtung, nämlich nannte sich Astrolabium. Besteht aus mehreren beweglichen Scheiben, sowas wie ein Rechenschieber kann man sich vorstellen. Für die Leute von früher, die haben sowas noch benutzt.
Also so, Holzscheiben oder?
Nee, Messingscheiben waren das. Und mit denen kann man den Lauf der Gestirne über den Horizont vorhersagen. Oder umgekehrt, wenn man die Sterne sieht, kann man sagen, welcher Tag ist, wie viel Uhr ist es und wo befinde ich mich.
Mhm.
Und einer der ältesten dieser Himmelscomputer ist in einem Museum in Verona. Der zeigt den Himmel von 1602. Und eine Historikerin hat sich den jetzt mal genau angeschaut und hat etwas ganz Besonderes entdeckt. Neben den arabischen Inschriften mit den Gebetszeiten, zum Beispiel für Cordoba oder Toledo, sind auch Übersetzungen in hebräischer Sprache dabei und lateinische Schrift und auch noch die Ziffern.
Und das war besonders, weil dreisprachig.
Richtig. Und das zeigt eben, wie eng diese Kulturen damals verbunden waren. Sieht man auch an der Geschichte dieses Instruments, von muslimischen Gelehrten konstruiert und später mit jüdischen Auswanderern ins christliche Italien gelangt. Und zum Schluss noch zu den erstaunlichen Fähigkeiten der Orcas.
Die Kellerwale, diese schwarz-weißen.
Ja, genau. Die großen Delfine sind ja eigentlich putzig anzuschauen auf der einen Seite, aber sehr kräftig, sehr grausam auch, nicht
ganz
zimperlich.
Aggressiv, ne?
Ja, nicht zimperlich, wenn es um die Jagd geht. Killer- oder Monsterwale heißen die ja auch. Die rotten sich oft zu Gruppen zusammen, kreisen ihre Opfer ein, jagen die stundenlang, bis die Opfer dann aufgeben. In Südafrika hat man jetzt aber was ganz anderes beobachtet. Da hat ein Orca einen weißen Hai gejagt, und zwar ganz allein, und ihn in nur 2 Minuten getötet, mit schierer Körperkraft. Während ein Kumpel auf Distanz geblieben ist und wahrscheinlich auch erstaunt zugeschaut hat. Und erstaunlich war, dass sich dieses Tier ganz allein zum Hai gewagt hat. Ist ja immerhin eines der gefährlichsten Raubtiere. Noch ungewöhnlicher, dass das Ganze direkt vor der Küste war, und zwar in unmittelbarer Nähe eines Touristenboots.
Aha.
Und dieser Orca, der hat es auf die Leber des Hais abgesehen und die dann wie eine Trophäe den filmenden Touristen präsentiert.
Okay. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Horror-Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Bauernbrot, Frankenleib, Roggenkruste, bayerisches Hausbrot, Dinkelleiberl. Ich könnte jetzt die nächsten 10 Minuten ununterbrochen Brotsorten aufzählen, denn es gibt so viel gutes Brot in Deutschland. Und da sind wir auch stolz drauf. Einerseits zu Recht, andererseits kaum ein Bäcker, eine Bäckerin schafft diese Qualität einfach so, nur mit traditionellen Zutaten. Erlaubt sind mittlerweile viele Hilfsmittel und Zusätze aus dem Labor. Über 200 Zusatzstoffe sind zugelassen. Emulgatoren, Feuchthaltemittel, Konservierungsstoffe und sogenannte technische Enzyme. Fast nichts davon muss auf dem Etikett stehen, weil es in der Hitze während des Backens inaktiv wird, so die Begründung. Studien sagen aber das Gegenteil. Ist das alles wirklich so egal, wie die Industrie behauptet? Anna Köch ist der Frage nachgegangen. Klar wurde, ursprüngliches Handwerk wie früher ist das Backen meistens nicht mehr. Die Bäcker sind abhängig von den Laboren.
Besuch auf der internationalen Bäckerausstellung der IBA in München. Hier trifft sich die Backbranche. Bäcker, Konditorinnen und Backmittelhersteller aus der ganzen Welt. An den Ständen gibt es die ganze Palette an Produkten, Mühlen, Teigkühlsysteme und jede Menge Zusatzstoffe. Zum Beispiel bei der Firma Sternenzym. Produktmanagerin Julia Yvonne Batzion.
Ja, also wir haben Enzyme hauptsächlich für Dauerbackwaren. Die werden eingesetzt in Waffeln, in Crackern, in Biscuits zum Beispiel. Die haben unterschiedliche Auswirkungen nachher im Endprodukt oder auch auf den Teig. Also wir unterstützen dabei, Waffeln knuspriger zu machen. Wir unterstützen dabei, dass Teig homogener auf den Waffelblättern zum Beispiel verteilt werden kann. Oder auch die Bräunung von Keksen können wir beeinflussen, dass man eine gleichmäßige Bräunung zum Beispiel hat, damit halt die Kunden am Ende ein gleichmäßiges Produkt auch an ihre Endkunden weitergeben kann.
Einen Stand daneben ist das Schwesterunternehmen Deutsche Back. Auch hier gibt es Backmittel. Sprecherin Dana Franksen zeigt auf eine Glasvitrine, hinter der kleine Kuchen stehen.
Das ist ein veganer Kugelhupf oder Poundcake im Englischen und den kann man als Brownie verarbeiten, den kann man hier zu Fruchtschnitte verarbeiten. Das ist ein 100%er, das heißt, man kriegt den kompletten Prämix bei uns, da ist schon alles drin. Der Kunde gibt nur noch Wasser und Öl dazu und wenn er möchte, packt er Früchte drauf und wenn nicht, dann lässt das. Ne?
Nicht nur vegane Kugelhupfs und Kekse sind voller Zusatzstoffe, auch die immer gleich aussehende Kaisersemmel, die Krapfen oder Brezen sind oft mit Mitteln aus dem Labor versetzt. Und das nicht nur bei den Industriebäckereien, sondern auch bei den kleinen Handwerksbetrieben, sagt Bäckermeisterin Anke Kähler.
Man kann Bäcker fragen, was hast du in deinen Produkten drin? Zum Teil wissen sie es selber nicht, weil sie haben irgendwie Backmittel drin, die Deklaration wird abgeheftet, kommt in irgendeinen Ordner. Man guckt da nicht so genau drauf. Das ist, glaube ich, keine böse Absicht, sondern es ist einfach so. Der Alltag für einen Bäcker ist dicht und es gibt wenige, die sagen, ich möchte aber genau wissen, was da drin ist und genau die Funktion wissen oder es genau steuern. Und das ist aber nicht die Mehrheit.
Anke Kähler hat den Verband Die Freien Bäcker gegründet. Die verzichten auf die meisten Zusatzstoffe. Sie fordert seit Jahren mehr Transparenz, denn der Verbraucher hat kaum eine Chance herauszufinden, was im Brot ist. Seit Jahrzehnten werden allerlei Hilfsmittel eingesetzt, Zucker als Nährstoff für die Hefe, Malz zum Bräunen oder auch Ascorbinsäure. Dabei handelt es sich um Vitamin C. Das sorgt für Stabilität und Haltbarkeit. Die meisten Mehle aus großen Mühlen sind damit versetzt, je nachdem, wie die Ernte ausfällt, sagt Monika Drax. Sie ist selbst Müllerin und mischt nichts hinzu.
Es wird eigentlich ganz oft die Ascorbinsäure verwendet. Da kann man halt natürlich, sage ich mal, eher schlechtere Weizensorten noch mal ein bisschen nach oben pushen, einfach im Volumen oder halt, sage ich mal, auch in der Teigstabilität. Weil das sollte das Mehl ja irgendwo immer gleich sein. Oft werden dann irgendwie Enzyme mit dazu gemischt, oft diese Alpha-Amylasen. Das hat halt den Vorteil, dass das Gebäck schön volumiger noch wird, kleinporiger, mehr Stand, genau.
Es gibt mittlerweile zahlreiche dieser sogenannten technischen Enzyme. Das sind Proteine, die im Labor hergestellt werden. Für die Backindustrie haben sie einen entscheidenden Vorteil. Die Stoffe müssen nicht deklariert werden. Sie gelten als Verarbeitungshilfsstoffe, die beim Backprozess inaktiv werden. Der Kunde weiß also oft gar nicht, dass der Bäcker diese Enzyme benutzt hat. Besuch in der Uni Hohenheim, nähe Stuttgart. Hier forschen die absoluten Experten auf dem Gebiet.
Es ist ein kleiner Bioreaktor, sehr schön, das sind die kleinsten Waren. Ja, da machen wir gut Forschung drin, da können Sie sehen, die sind parallel. So stellen wir auch Enzyme her, natürlich.
Lutz Fischer ist Professor am Lehrstuhl für Biotechnologie und Enzymwissenschaft. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den Proteinen und kann die Aufregung nicht verstehen. Jeder Mensch hat körpereigene Enzyme, also Eiweißstoffe, die biochemische Reaktionen steuern oder beschleunigen.
Es fängt an in unserem Mund. Wir haben in unserem Mund Enzyme, die sind da. Und ohne die könnten wir gar nicht rankommen an die Energie, die wir brauchen zum Laufen, Denken, Leben. Ob jetzt dort ein Enzym, ein technisches Enzym im Brot noch vorhanden ist, das kann den Mundpeptidasen und den vom Pankreas, ist denen das herzlich egal. Die finden ein Protein, zerlegen es und gut. Da ist ja kein Label dran, dass das jetzt im Brot eingesetzt wurde. Das hätte ja genauso gut woanders sein können. So what?
Die technischen Enzyme werden im Labor aus Pilzen, Bakterien und Hefen gewonnen. Das geht heutzutage per Gentechnik.
Das sind regelrechte Produktionsstätten. Das sind Fabriken eigentlich mit riesigen Bioreaktoren, in denen dann überwiegend Pilze oder Bakterien oder Hefen dazu gebracht werden, diese Enzyme in großen Mengen zu produzieren.
Da gibt es Amylasen, die spalten den Zucker und sorgen dafür, dass der Teig schneller geht. Sie halten die Kruste knusprig und weich zugleich.
Xylanasen verleihen dem Teig Elastizität. Er bleibt nicht in den Maschinen kleben. Liphasen spalten wiederum pflanzliche Fette im Getreide. Die Enzyme sind hochwirksam. Pro Kilogramm Teig genügen wenige Milligramm Enzym. Bislang hieß es immer, dass die Enzyme durch den Backprozess inaktiv werden. 2020 konnte Fischer zusammen mit seinen Kollegen nachweisen, dass die technischen Enzyme auch nach dem Backprozess noch aktiv sind.
Also, weil man in der Wissenschaft ja systematisch vorgehen muss, haben wir uns Weißbrot vorgenommen. Und das unter definierten Bedingungen gebacken. Und das einmal mit und ohne Zusatz von technischen Enzymen. Und auch die technischen Enzyme, welche, haben wir variiert. Dann haben wir halt so zwischen 15-18% Aktivität wiedergefunden, die mal eingesetzt wurde.
Was bedeutet das, wenn die Enzyme noch aktiv sind? Ist das für den menschlichen Körper gefährlich? Dazu gibt es bislang keine Studien. Lutz Fischer findet die Sorge übertrieben.
Wenn da jetzt ein Enzym zugesetzt ist, was vielleicht noch aktiv ist und Sie essen es, es wird trotzdem zerlegt, kommt im Mund, kommt in Magen, in Dünndarm, es wird zerlegt. Ob das jetzt noch aktiv wäre im Sinne seiner einen Reaktion, die es macht oder nicht, ist unerheblich. Nein, es gibt keine anzunehmende Gefährdung durch die Aktivität eines im Lebensmittelbereich verwendeten Enzyms.
Die Recherchen zu dem Thema sind schwierig. Viele Anfragen laufen ins Leere. 2003 gab es eine Studie der Ruhr-Universität, dass jeder vierte Bäcker auf Enzymstäube allergisch reagiert, von Augenreizungen bis hin zum Asthma. Ganz so harmlos ist es offenbar nicht, sagt der Ernährungswissenschaftler und Lebensmitteltechnologe Stefan Lück. Er ist Bereichsleiter für Ernährungsbildung und Gemeinschaftsverpflegung am Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach.
Ja, es ist also durchaus so, beim Backprozess ist es ja so, man denkt immer, man stellt den Ofen auf 250 oder 200 Grad ein und denkt dann, wow, das ist ja eine hohe Temperatur, da geht alles platt, da geht alles kaputt, vor allen Dingen auch Proteine werden zerstört. Aber dem ist ja nicht so, weil im Kern des Produktes, im Kern des Garproduktes, wie jetzt in dem Fall Brot, ist die Temperatur ja weitaus geringer. Also liegen wir ja nur bei, ich sag jetzt mal 70, 80 Grad, je nachdem, was für eine Ware ich da im Ofen habe. Und da kann es durchaus sein, dass diese Enzyme immer noch, ja, nicht überleben wäre der falsche Ausdruck, aber immer noch Bestand haben. Und wenn das der Fall ist, dann kann man daraus schlussfolgern, dass es hier und da bei irgendeinem gegebenenfalls zu einer Allergie kommen kann.
Zumindest sollten die Enzyme deklariert werden, damit der Verbraucher selbst entscheiden kann. Denn technische Enzyme kommen nicht nur in Brot vor, sondern in vielen verarbeiteten Lebensmitteln, in Käse, in Bier, in Fleisch.
Wir vermuten, wir wissen es nicht, aber wir vermuten, dass diese Lebensmittelallergien auch deswegen zunehmend in unserer Gesellschaft zu finden sind, weil wir auch immer mehr, unser Körper auch immer mehr mit Stoffen, in erster Linie Zusatzstoffe, aber vielleicht auch Hilfsstoffe, in Kontakt kommt, die er so nicht kennt und sich dagegen wappnet und dass solche Dinge dazu führen können, dass allergische Reaktionen entstehen. Also wir reden jetzt hier nicht für eine Lebensgefahr, sondern von möglichen Allergiereaktionen. Was ich persönlich viel wichtiger finde, ist einfach Transparenz zu schaffen. Ich finde es immer gut, dass Menschen wissen, was da passiert. Ich finde es gut, dass Menschen wissen, was in so einem Produkt drin ist, um sich dann selbst zu entscheiden.
Was das alles mit unserem Körper macht, ist unklar. Fakt ist, viele Bäcker nutzen, teils auch unwissentlich, Zusatzstoffe. Ob die gefährlich sind, ist bislang nicht untersucht. Zumindest in einem Punkt sind sich die Forscher einig. Technische Enzyme sollten deklariert werden. Biotechnologe Lutz Fischer von der Uni Hohenheim.
Deklarieren sollte man es sowieso, egal ob es aktiv ist oder nicht. Weil es ist doch notwendig, finde ich, dass wenn man ein Produkt verkauft, dass man sagt, was drin ist. Es ist ja per se nicht schlimm. Und auch gerade der Verbraucher, ich ziehe mich damit ein, wir sind ja Gewohnheitsmenschen. Und wenn wir das dann lesen und erstmal ein bisschen verwirrt sind und dann lesen wir es aber in einem halben Jahr wieder und in einem Jahr auch wieder und jetzt haben wir es dreimal gegessen und es schmeckt uns, es ist nichts passiert, ja, dann ist es okay.
Oder der Verbraucher entscheidet sich dann bewusst, nur noch Brot zu kaufen, das wirklich aus Mehl, Wasser und Salz hergestellt ist, ohne Zusatzstoffe. Kein leichtes Unterfangen.
Im Brot ist viel, was außen nicht draufsteht. Das Schöne ist, wer selber daheim backt, muss sich wenigstens nicht fragen, warum sieht mein Brot nicht so schön aus wie das gekaufte und warum hält es auch nicht so lange frisch. Das war's schon wieder von IQ in Bayern 2. Guten Appetit. Ist ja gerade Abendbrotzeit. Am Mikrofon war Birgit Magira.